Ja, es ist jetzt schon die vierte Predigt in diesem Zusammenhang von Erbarmen, von Jammer. Es ist die vierte Predigt, die aufsetzt im Grunde auf dieses Gleichnis von Jesus mit dem barmherzigen Samariter. Und es geht immer um dasselbe, es geht um Erbarmen, es geht um ein inneres Betroffensein. Wir haben in 3 Monaten, ziemlich genau in 3 Monaten in Zürich eine Evangelisation im Theater 11, live on stage. Und wir haben einiges schon gemacht. Wir haben Schulungen gehört oder es hat an Schulungen teilgenommen. Wir haben diese Gottesdienste, die auf dieses Thema hin fokussieren. Einige Kleingruppen, die machen miteinander dieses Kleingruppen-, Small-Group-Material von Live on Stage, wo wir innerlich motiviert werden oder gestärkt werden oder neu einfach ausgerichtet werden, Menschen für Jesus zu gewinnen. Und wenn ich so zurückschaue, diese größeren Anlässe, einer war ja etwa vor einem Monat hier bei uns, knapp einem Monat, dann fällt mir vor allem auf, dass es immer so Momente gab während diesen Save-Anlässen, wo ich innerlich berührt wurde, wo etwas mich wirklich gecatcht hat, gefangen hat. Und wie es so oft ist, oder man hört viel, das Thema wird hinten nach vorne und nach hinten gedreht und immer mal wieder thematisiert, aber das Leben geht einfach weiter. Und dann kommt der Alltag und andere Dinge sind plötzlich wichtig und was einem so wichtig war, verschwindet langsam, zerrieselt so im Alltag des Lebens. Und ich möchte euch heute einladen, mal die Jesusbrille aufzusetzen. Und zwar mal zu schauen, mal zu versuchen, Dinge zu sehen, wie sie Jesus sieht. Und ich möchte das anhand dieses Textes machen, den Rahel vorher vorgelesen hat. Und das Erste, was einem auffällt, ich ziehe sie mal noch ab, weil sie kommt später nochmals zum Einsatz. Das Erste, was mir hier auffällt, ist, dass Jesus vor allem und zuerst mal die Leute einfach lehrt. Das heißt, er zog herum, lehrte die Menschen und verkündigte das Reich Gottes. Und dann geschahen Zeichen und die Menschen, die strömten zu ihm hin und wollten etwas mit ihm erleben. Aber Jesus lehrte sie zuerst mal. Und lehren heißt eigentlich ja nichts anderes als die Schrift auslegen. Wenn wir wissen wollen, was Jesus gelehrt hat, dann können wir zum Beispiel in Lukas 4,16 die Geschichte in Nazareth anschauen. Da geht er in die Synagoge, nimmt die Buchrolle, liest vor und sagt, das ist jetzt aktuell das, was unter euch geschieht. Ich bin der, auf den ihr wartet. Und Jesus proklamiert das Evangelium, die Gottesherrschaft Gottes. Es ist nicht nur einfach so, dass er sagt, das wäre eine mögliche Alternative oder eine Option für unser Leben, sondern er sagt, jetzt ist das Reich Gottes da, mitten unter euch. Jetzt ist die Zeit, in der ihr in einer besonderen Art und Weise Gott nahe kommen könnt. Jetzt ist der Moment, wo ich als der König unter euch bin und herrsche und ihr seht die Macht und Kraft dieses Reiches. Kranke werden gesund, Aussätzige werden rein, Tote werden auferstehen und all diese Dinge, die er gemacht hat. Und gleichzeitig sagt er auch immer mal wieder, aber mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre es von dieser Welt, so würde Gerechtigkeit in vollkommenem Maß herrschen. Das tut es aber nicht. Es gibt immer noch Schurkenstaaten und es gibt immer noch böse Menschen und es gibt immer noch Leid und Schmerz und Traurigkeit, all das, was wir so haben. Und all das Macht bringt uns immer in diese Spannung. Ich habe es letzten Sonntag mal kurz angesprochen, diese Spannung zwischen den Verheißungen, die wir haben und der Realität, die wir erleben. Und dazwischen ist immer die Frage, in welche Richtung zieht es uns? Was glauben wir wirklich? Glauben wir mehr das, was wir sehen? Oder glauben wir mehr das, was wir erwarten und erhoffen und dann sehen werden? Eins ist für mich völlig klar, dass noch nicht alles gut ist hier auf dieser Welt. Ich glaube, das muss man niemandem erklären. Auch dass nicht alles gut ist in unserem eigenen Leben, auch das, glaube ich, muss man niemandem erklären. Das spürt man immer mal wieder, mal mehr, mal weniger. Und das hängt auch damit zusammen, dass wir die Verheißung ja erst am Ende der Bibel, ab Offenbarung 22 haben. Jede Träne wird dann abgewischt. Alle Traurigkeit wird dann vorbei sein. Es wird kein Schmerz mehr geben. Es wird kein Leid mehr geben. Wir müssen nicht mehr Abschied nehmen von lieben Menschen. Wir müssen nicht mehr mit Gebrechen oder mit Altersschwäche umgehen. Es wird gut sein. Und trotzdem möchte ich euch auffordern, wirklich innig auffordern, wir haben eine Verheißung. Und die Verheißung ist, dass das Reich Gottes dort ist, wo Jesus Christus ist. Und ist Christus mitten unter uns? Also dürfen wir auch erwarten, dass er Zeichen mitten unter uns tut. Weil er das am Anfang so schön gesagt oder gebetet, wo zwei oder drei zusammen sind, da will Christus sein. Und wenn wir uns ausrichten auf ihn, nicht nur mit Lichtern, sondern mit unseren Herzen und auf ihn zusteuern, dort, wo er Raum hat in unserem Leben, dort kann etwas geschehen von diesem Reich Gottes, kann etwas sichtbar werden. Eine kleine Nebenbemerkung. Ich habe in letzter Zeit wieder stärker so diesen Eindruck, dass wir uns manchmal zu stark um uns selbst drehen. Und zwar meine ich das nicht mal zuerst als Gemeinde. Da haben wir jetzt einen klaren Fokus darauf, nach außen zu schauen. Aber wir drehen uns manchmal sehr stark um uns selbst, weil es immer um uns geht. Es geht um meine Sorgen, es geht um meine Probleme, es geht um meine Schmerzen, es geht um meine Not. Es geht darum, dass Gott in meinem Leben etwas tun soll. Und ich glaube, wir müssen wegkommen von dieser Ich-Bezogenheit, dass wir denken, es sollte immer um uns gehen. Und Gott ist vor allem da, um uns irgendwie zu pushen und glücklich zu machen und fröhlich. Wisst ihr, die Freude, die haben wir nicht darum, weil in unserem Leben alles gut ist, sondern weil wir eine ewige Hoffnung haben und wissen, dass Christus der Herr in unserem Leben ist und wir an seiner Seite oder vor seinem Thron stehen werden und ihn anbeten werden. Darum beten wir auch heute schon an. Immer ein Vorgeschmack von dem, was sein wird. Aber dass es immer noch Dinge gibt, auch Schwachheiten, und ich meine nicht körperliche Schwachheiten, sondern geistliche Schwachheiten, dass wir immer noch fallen, dass wir immer noch Sünder sind, immer noch Dinge tun, die nicht okay sind, dass wir so lange bleiben, bis wir entrückt sind oder bis wir zum Herrn kommen. Wir werden immer noch in diesem dunklen, schwierigen und am Ende durch dieses Todestal hindurchgehen müssen. Und ich glaube, es ist nicht hilfreich, wenn wir dauernd nur darauf schauen, wie geht es mir heute Morgen gerade. Jetzt bin ich aufgestanden, geht es mir jetzt von 1 bis 10, 5 oder 6 oder 7 oder fühle ich mich gerade 2 oder 3. Es ist eine Art von verstecktem Egoismus, wenn wir immer nur auf uns schauen. Mal ganz abgesehen davon, ich bin überzeugt, dass die meisten Gebetserhöhungen werden wir erleben, wenn wir für andere beten. Nicht, wenn wir für uns beten. Wenn wir wegschauen von uns selbst und sagen, deine Not ist wichtiger als ich selbst. Geh einen Schritt weiter. Wir haben gesehen, dass Jesus Christus gelehrt hat, er hat gepredigt, er hat das Reich Gottes verkündet, er hat Menschen geheilt. Wirklich viele, viele. Aber es hat kein Ende genommen. Ich habe mir versucht, eine Situation so vorzustellen, wie das wohl ist. Das ist wie wenn man in einem Steinbruch, wo man Sand abbaut, wenn man dort Sand wegschaufelt und man denkt mal irgendwann, jetzt ist dann genug. Jetzt habe ich genug Sand geschaufelt. Und je mehr man schaufelt, desto mehr rückt nach. Es kommt immer, und das hat Jesus erlebt. Der hat geheilt. Und es hat kein Ende genommen. Es war noch mehr da. Hat er noch mehr geheilt. Und es war noch mehr da. Und dann nochmals mehr. Und es hat kein Ende genommen. Das war die Situation von Jesus Christus. Er hat irgendwann mal gemerkt und gespürt, ich kann so viel arbeiten, und er hat da teilweise fast Tag und Nacht gearbeitet, ich kann so viel arbeiten, wie ich will, ich kriege die Not nicht weg. Ich kriege diese furchtbare Not der Menschen nicht weg. Immer nur punktuell, immer nur ein bisschen. Und es ist, auch wenn es 100 sind, gibt es immer noch Tausende, die Not leiden. Es nimmt kein Ende. Und wenn wir sowas erleben, dann können wir ganz unterschiedlich darauf reagieren. Oder wir können einfach sagen, ja, dann macht es gar keinen Sinn, dann gehe ich in die Ferien. Ich habe keine Lust mehr. Es geht über meine Kraft. Und wir können noch mehr investieren, noch mehr Gas geben und noch mehr hineinlegen und sagen, gut, dann müssen wir uns halt noch mehr anstrengen. Aber auch das wird nicht reichen. Und was Jesus wirklich gemacht hat in dieser Situation, er hat weder sich selbst zerschlissen in dieser Situation, noch hat er sein Herz verschlossen. Sondern sein Herz blieb offen und es jammerte ihn, wenn er das Volk ansah. Es jammerte ihn, wenn er in die Menge der Menschen hineinsah, dann jammerte ihn die Not dieser Menschen, und er war innerlich ergriffen. Er ließ es nicht einfach auf die Seite und sagte, nein, ich will nicht, sondern er sah, was wirklich Not war und was Traurigkeit war. Und wenn man diese Texte genau liest, und auch noch so ein bisschen die Paralleltexte, wir haben das ja letzten Dienstag gemacht, dann spürt man die wirkliche Not, die Jesus hier anspricht. Was ihn wirklich jammert, ist, dass die Menschen abgehetzt sind. Sie sind abgehetzt und erschöpft. Sie sind verwahrlost. Sie wissen nicht, woher sie kommen, wohin sie gehen. Sie sind wie ausgesetzt in dieser Welt. Sie sind Menschen, die immer etwas tun und doch nie zum Ziel kommen, die immer suchen, aber nie finden. Sie sind Menschen, die immer hungrig sind, aber nie satt werden. Man kann so viel essen, wie man will, oder die sich so viel waschen, wie sie wollen, aber sie werden niemals rein. Das ist die Situation, die Jesus sieht. Wenn die Menschen zu ihm kommen, dann sieht er diese unglaubliche Not. Und ich habe ja gesagt am Anfang, lasst uns das mal mit der Jesusbrille anschauen. Ich möchte euch einladen, ich habe jetzt nicht für euch alle eine Brille, meine kann ich auch nicht geben, sonst wird es euch schlecht. Aber versucht mal in Gedanken die Jesusbrille aufzusetzen und mal in Gedanken um euch herum zu schauen. Jetzt nicht hier in der Kirche, das meine ich nicht, sondern mal in Gedanken an eurem Ort, wo ihr seid, Arbeitsplatz, Schule, Militär, Nachbarschaft, Menschen, mit denen ihr in einem Verein sind. Schaut mal herum und schaut mal hin, was sind eigentlich die Nöte dieser Menschen? Schaut mal weg von eurer eigenen Not, von eurem eigenen Sein und schaut mal hin auf die Leute um euch herum. Was sind so Dinge, die euch auffallen würden, wenn ihr die Nöte der Menschen an euch heranlasst? Nicht die Nöte der Welt, das ist viel zu groß, sondern mal einfach die Nöte der Menschen um euch herum. Gibt's da was ihr seht? Krankheiten? Sinnlosigkeit des Daseins, ja. Sie brauchen jemanden, der sie an der Hand nimmt und an die guten Orte hinführt. Danke. Einsamkeit, ich wiederhole es, dass es alle gut verstehen. Zerbruch. Was für Zerbruch denn? Familien, die zerbrechen. Und wisst ihr, was so das Spannendste ist, wenn Familien zerbrechen, dann sagen die Leute oftmals, es ist das Beste für die Kinder. Früher haben wir immer gestritten, jetzt haben sie keinen Streit mehr. Sie wissen zwar nicht mehr, wo sie hingehören, wo sie Weihnachten feiern sollen, aber es ist super. Und wir sind so freundschaftlich verbunden miteinander. Ja, ich karikiere es ein wenig, aber hört mal genau hin. Not. Gibt es noch andere Nöte? Keine Arbeit, keine Heimat, ausgesetzt in der Welt, quasi wie nicht gewollt auch, ja? Orientierungslosigkeit. Ja, diese Süchte, genau, wo einen gefangen halten und man möchte, und das kann ganz unterschiedliche Formen haben, aber diese Süchte, die einem einfach das Leben klein machen, wenn Jesus es möchte, groß machen. Und wisst ihr, ganz, ganz im tiefsten Grund ist die größte Not der Menschen, dass sie verloren gehen ohne Jesus. Weil wenn wir über den Hirten sprechen, kann es nur Jesus sein. Wenn wir über Orientierungslosigkeit sprechen, dann wissen wir ja nicht, wo wir hingehen. Wenn wir wüssten, dass der Himmel auf uns wartet, dann könnten wir auch hier mal ein bisschen Leid ertragen. Aber wenn alles in diesem Leben hineingepackt sein muss, dann werden wir umso verzweifelter, je älter wir werden. Es wird immer enger und am Schluss lassen wir alles los. Ich habe das ja auch schon mal gesagt, oder? Man kann ein großes Haus haben mit 7 Zimmer und irgendwann hat man eine 3-Zimmer-Wohnung und dann ist man in einem 1-Zimmer im Altersheim und dann kommt man ins Pflegeheim, man ist zu zweit in einem Zimmer und am Schluss ist man ganz alleine dort, wo man dann ist, auf dem letzten Weg. Und wenn man dann nicht Jesus hat, dann ist man wirklich ganz alleine. Diese Nöte, das ist das, was wir sehen. Und auch wir können einfach sagen, ja gut. Früher hat man oftmals in der Kirche dann gesagt, das ist halt die böse Welt. Und die böse Welt ist böse und wenn sie böse ist, dann müssen wir sie aussperren. Weit weg von uns. Hauptsache wir haben es gut und können fröhlich sein. Abendmahl feiern, in den Himmel schauen, Loblieder singen. Wir können die Nöte der Menschen sehen und wir können ganz unterschiedliche Brillen anziehen. Wir können die Nöte sehen und es kann ganz Unterschiedliches mit uns machen. Ich sage euch mal ein Beispiel. Die Israeliten stehen vor dem Jordan, sie wollen drüber gehen. Die Frage ist, was ist auf der anderen Seite? Sie schicken ihre Späher aus und die Späher kommen zurück, die Kundschafter, und sagen, es ist ein wunderbares Land. Und dann gibt es die einen, die sagen, wir werden es niemals einnehmen, wir können niemals bestehen, es wird niemals gut gehen, wenn wir darüber gehen. Und dann gibt es ein paar wenige andere, und die sagen, mit Gott werden wir es schaffen. Und sie haben alle das Gleiche gesehen. Die Riesen waren immer gleich groß, die Stadtmauern waren immer gleich hoch und dick, das war immer gleich, aber sie haben es ganz unterschiedlich beurteilt. Und wir können die Nöte sehen und es kann etwas mit uns machen oder es kann nichts mit uns machen. Lasst uns immer mal wieder die Jesusbrille anziehen und fragen, was sieht Jesus und was möchte er uns zeigen? Und Jesus sagt, es jammert mich. Diese Not, diese Menschen, die jammern mich wirklich. Und er hat ganz viel Zeit investiert, um Menschen auszubilden, die diesen Dienst weitertragen können. Aber jetzt kommt das Überraschende. Er sagt ihnen nämlich eines nicht. Er sagt nicht, jetzt habe ich euch ausgebildet, bitte übernehmt, macht. Sondern was sagt er seinen Leuten? Ja, das ist aber schon mit dem Gehen zusammen. Nein, hier in diesem Text, was sagt er seinen Leuten? Die sollen beten. Und jetzt kann man sich mal überlegen, was bringt das denn, beten? Was bringt es dann? Wäre es nicht besser, hätte man gesagt, kommt jetzt mal fertig, immer nur hinter mir herlaufen, jetzt mal selber rausgehen und was tun? Was bewirkt Gebet in uns? Gutes? dass wir auch Erbarmen bekommen. Das Erste, was Gebet macht, ist nicht, dass wir für die anderen etwas Gutes tun, sondern es bewirkt etwas in unserem Herzen. Es macht uns empfindsam für die Nöte der Menschen. Und plötzlich sehen wir nicht mehr den blöden Nachbarn, sondern wir sehen den einsamen Mann, der manchmal einfach nicht weiß, wie er mit seinen Situationen umgehen soll. Und plötzlich sehen wir nicht mehr die komische Frau, die uns ihm über den Weg läuft, sondern wir spüren, da ist eine tiefe innere Not im Herzen. Eine Not, die man nicht abschütteln kann, die sie nicht abschütteln kann. Das Gebet verändert uns. Und Jesus sagt seinen Leuten, betet darum, dass sie ergriffen werden von diesem Jammer, den er selbst hat. Und dann sagt er, betet zu dem Herrn der Ernte. Das ist so ein ganz kleiner Hinweis, die Ernte gehört niemals uns, sie gehört immer ihm. Es ist niemals so, dass wir etwas auf unsere Flagge, bei LinkedIn dort draufschreiben können, ich habe gebetet und 3 sind zum Glauben gekommen. Ach nein, das passt nicht zu LinkedIn. Einfach so diese Sachen, wo man kann schreiben, wie gut man alles macht. Das passt nie, weil es ist immer seine Ernte. Und dann wird auch deutlich, wer verantwortlich ist für die Ernte, nämlich Gott. Wenn wir beten, geben wir die Verantwortung an Gott ab. Und das ist das Zweite, was wir machen. Wir übernehmen nicht die ganze Last der Welt und lassen uns erdrücken davon, sondern wir lassen uns von der Not treffen und sagen, Herr, du musst etwas tun hier. Und ich weiß nicht, ob ihr das schon mal erlebt habt, wenn ihr, ich sage euch ein Beispiel dazu. Ich habe mal das so wahnsinnig stark erlebt von einem wirklich älteren Mann. War er schon 70 oder war er schon 75? Ich weiß es nicht mehr. Der hat immer Licht im Osten diese Zeitschrift gelesen und hat immer gedacht, dort hinten steht, er war Müller von Beruf, dort hinten steht, sie brauchen einen Müller, der in der Ukraine Mühlen aufbaut. Und er wusste, ich kann das. Und er hat das immer gelesen, hat immer gedacht und hat immer gebetet, Herr, schenke junge Menschen, die hingehen und diese Mühlen aufbauen. Er war ein guter Beter. Also seit er pensioniert war, ich habe mal gefragt, du, Karl, als du jung warst, hast du auch so viel gebetet? Hat immer gesagt, nein, da habe ich gearbeitet, da hatte ich keine Zeit. Aber jetzt habe ich Zeit, jetzt bete ich. Und da hat er gebetet und gebetet und gebetet und irgendwann ist er zu mir gekommen und hat gesagt, du André, ich gehe in die Ukraine, ich baue die Mühle auf. Von den Jungen will niemand. Dann gehe halt ich. Und das ist, was das Gebet auch noch macht. Nicht nur, dass es unser Herz erweicht, sondern es bringt uns in Bewegung. Plötzlich hören wir den Ruf Gottes in unserem Leben und wir merken plötzlich, beten ist gut, aber mal Hand anlegen ist jetzt dran. Und Gott beruft meistens die Menschen, die auf ihn hören, die im Kontakt sind mit ihm. Ist übrigens ja in der Welt auch so. Oder wenn ich jemand frage, um mir zu helfen, dann frage ich immer die Menschen, die mir am nächsten stehen. Nicht die, die ich kaum kenne. Weil die, die ich am nächsten habe, da weiß ich, was sie können und was sie nicht können. Und so ist es bei Gott auch. Er weiß zwar alles, aber er nimmt in der Regel die ihn suchen, die nahe an seinem Herzen sind und die ein Anliegen haben. Und vielleicht erlebst du genau das, was die Jünger, wenn ihr mal wollt, am Nachmittag weiterlesen, im nächsten Abschnitt erleben, sie werden nämlich von Jesus berufen und gesandt. Aber nicht als Erstes, sondern als Zweites oder vielleicht sogar Drittes. Vielleicht erlebst du selbst, dass du jemand sein kannst, der deine Gebete selbst erfüllt, weil du die Erfüllung von Gottes Willen bist. Vielleicht erlebst du dann, wie du selbst in Jesu Fußstapfen hineingehen kannst und ein Mensch, ein Hirte für andere wirst, weil du sie zu Jesus hinführen kannst. Und vielleicht wirst du ein Erntehelfer Gottes. Nicht Herr der Ernte, sondern Erntehelfer. Ich komme zum Schluss. Ist anstrengend, immer durch diese kleinen Löcher hindurchzuschauen. Aber ist auch mal gut, den Blick ein bisschen zu verengen und mal zu konzentrieren, was ist wirklich wichtig. Wir können uns immer und immer und immer wieder neu entscheiden, wenn Nöte an uns herankommen. Wir können entweder ganz spontan und von der Leber weg einfach sagen, selber schuld. Erntet, was er gesät hat. Wir können urteilen, wir können richten, wir können wegschieben und sagen, geht mich nichts an. Oder wir können uns von der Not dieser Menschen treffen lassen. Ich habe es schon x-mal gesagt, also gefühlt für mich schon x-mal gesagt, natürlich sind wir alle selber schuld. Natürlich machen wir viel Mist und es fällt auf unseren eigenen Kopf zurück. Aber Gott kümmert das nicht, wenn es darum geht, sich unser zu erbarmen und uns gnädig zu sein. Wir können uns zurückziehen und sagen, nichts zu tun haben mit dieser bösen Welt, weil sonst der Dreck an uns haften bleibt. Oder wir können, wie es Jesus macht, mitten hineinstehen und sagen, Herr, erbarme dich. Wir können entweder das tun, was Jesus tut, nämlich unser Leben einsetzen als Rettungskräfte Gottes. Oder wir können einfach für uns sein und unsere Wunden lecken, immer wieder und uns wundern, warum nichts geschieht um uns herum und im eigenen Leben. Was ich an Jesus' Sicht vielleicht fast am spannendsten finde, ist, wenn er in die Menschheit hineinschaut, ins Volk hineinschaut, dann sagt er, die Ernte ist reif. Wenn wir oftmals in die Menschen hineinschauen, dann sagen wir, der Boden ist hart. Auch da brauchen wir Jesus' Sicht. Ja, natürlich ist der Boden hart. Und ich denke, in Israel war der Boden damals noch viel härter als bei uns, weil sie ihn nämlich nicht so aufbrechen konnten, ganz praktisch, landwirtschaftlich, nicht so aufbrechen konnten mit dem schweren Gerät, wie wir das heute können. Natürlich war der Boden hart, aber es hatte etwas zu ernten dort. Und wenn man immer nur schaut, was nicht geht, dann verpasst man all die Gelegenheiten, die Gott uns schenkt. Und vielleicht möchtest du heute Erntehelfer Gottes werden. Vielleicht spricht dich das ein wenig an. Ich sage dir nochmals die Schritte, die ich dazu sehe. Das erste, mal von sich selbst und den eigenen Nöten wegschauen. Vielleicht einfach mal eine Woche nicht daran denken, was einem alles fehlt, sondern einfach mal dankbar sein für das, was man hat, nämlich einen Herrn im Himmel, der über einem wacht. Und das zweite, mal hinschauen, die Nöte sehen der Menschen und sich treffen lassen. Und dann beten, Herr, was möchtest du in dieser Situation tun? Was ist dein Plan für diese Not? Nicht einfach gleich, ach, jetzt muss man, jetzt sollte man und in Stress kommen. Wir müssen nicht überall etwas tun, sondern dort, wo Gott uns haben will, dort etwas tun. Und dann erleben, wie die Ernte tatsächlich reif ist. Und vielleicht überrascht uns Gott auch mit Zeichen und Wunder, so ganz nebenbei auf dem Weg. Ich möchte es euch gönnen, von ganzem Herzen. Amen.